archief. Radio Lora von 104,5 MHz. Wir begrüßen euch wie jede Woche und jede Zeit zur Frauensendung von der Hälfte vom Äther. Heute haben wir drei Frauen im Studio, die vor ein paar Wochen aus den Philippinen zurückgekehrt sind. Bianca, Delia und Caro.
Der Titel der heutigen Sendung ist «Sulung, Sulung, Kababa Ihan». Das heisst auf Tagalog «Vorwärts, vorwärts, Frauen, vorwärts im Kampf». Und die Sendung handelt von der Situation und dem Widerstand der Frauen in den Philippinen.
Thank you.
Das war das Lied «Gising, Gising, Kababa Ihan», wo uns drei Frauen in den Philippinen vorgesungen haben. Ich möchte das mal kurz noch übersetzen. Wacht auf, Frauen, steht auf und kämpft. Nehmt teil am Kampf zur Befreiung unseres Mutterlandes. Frauen, ihr seid Teil der Bevölkerung, ihr seid unterdrückt. Frauen können nur frei sein, wenn die Nation frei ist. Wacht auf, Frauen, steht auf und kämpft. Unterwerfung, Scheinwelt, Stimmlosigkeit. Wir sollen kämpfen und dem ein Ende setzen. Wir wollen uns von der Unterdrückung befreien, statt uns ausbeuten zu lassen. Widersteht dem Bild, Frauen seien schwach. Wir haben unsere eigene Meinung und Stärke wie irgendwer. Die Mehrheit der Frauen sind Teil des Kampfes und intellektuellen Prozesses der bäuerischen und proletarischen Bewegung. Vorwärts, vorwärts, Frauen, vorwärts im Kampf. Lasst uns die Bewegung und Organisation von nationalistischen Frauen bilden. Nehmt teil an Politisierungsarbeit der Basis, um gerechte Demokratie und Freiheit zu erlangen. Vorwärts, vorwärts, Frauen, vorwärts im Kampf. Setzt der Macht der Unterdrücker mit Waffen ein Ende. Frauen können nur frei werden mit der Erreichung von Freiheit fürs ganze Land. Zuerst wollen wir jetzt mal einen kurzen geschichtlichen, kulturellen und sozialen Hintergrund von der Rolle der Frau geben. Vor der Kolonialisierung und Christianisierung der Spanier im 16. Jahrhundert haben Frauen in der Gesellschaft eine wichtige Rolle eingenommen. Zum Beispiel war Jungfräulichkeit nicht wichtig, unverheiratete Mütter akzeptiert, Geburtenkontrolle und Scheidung erlaubt, Mono- und Polygamie möglich. In der Familie hat es Erstgeborene geerbt. Frauen waren politisch engagiert, wirtschaftlich, religiös und sozial gleichberechtigt. Mit der Einführung der patriarchalen Gesellschaft durch die Spanier sind die damit verbundenen Veränderungen der Frauen- und Männerrolle vom philippinischen Volk aufgezwungen worden. Es ist zur Pflicht der Frau geworden, die neue Moral der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Das heisst, Mädchen sind zu scheuchen, beschützten, höflichen jungen Frauen erzogen worden, haben eine Ausbildung in Kirche, Küche und Kindererziehung bekommen. Das Vorbild der Frau ist von der jungfräulichen Maria mit den entsprechenden Eigenschaften von Keuschheit, Selbstlosigkeit, Güte und Frömmigkeit gegeben. Auch heute noch ist das philippinische Volk sehr religiös. Die reaktionär römisch-katholische Kirche übt eine starke Macht aufs Volk aus. Kulturell und sozial ist heute auch der westliche bzw. US-amerikanische Einfluss sehr stark zu spüren. Die Philippinen waren ab dem Ende des 19. Jahrhunderts Kolonie der USA. 1946 ist nach der Besetzung der Japaner die Unabhängigkeit, in Anführungszeichen, der Philippinischen Republik international anerkannt worden. In Realität ist das Land weiterhin in den Händen der USA. So sind Medien, schulische Bildung und Kultur westlich orientiert. Das Frauenideal, das von den Massenmedien verbreitet wird, entspricht dem von einer romantischen, unterwürfigen und gleichzeitig emanzipierten Frau. Wobei die Unterwürfigkeit die Beziehung zum Gatten prägen soll, die Emanzipation sich aufs berufliche und öffentliche Leben bezieht und auch ein modisches Erscheinen erfordert, entsprechend dem amerikanischen Vorbild. Also unterliegt die vor allem städtische Frau am gesellschaftlichen Zwang, attraktiv und modebewusst zu sein. Auf dem Land ist Traditionsverbundenheit stärker. Aber allgemein soll die Frau ein im katholischen Sinn moralisch gutes Leben führen.
Hat es denn in dieser Zeit schon irgendeine Form von Frauenorganisierung auf den Philippinen?
Also die Geschichte der Philippinen ist immer wieder geprägt durch Frauen, die Widerstand geleistet haben, die ausgebrochen sind aus den Ketten. Aber das ist natürlich das meiste verschüttet durch die männliche oder patriarchale Geschichtsschreibung. So eine von ihnen war Gabriela Silang, die eine Bauernrevolte gegen die Spanier angeführt hat. Aber neben ihr hat es noch viele andere gegeben. Dann im 19., also 20. Jahrhundert hat es auch die Suffragetten gegeben, wie in den USA, die für das Wahlrecht gekämpft hat. Und dann noch bürgerliche und religiöse Frauenbewegungen. Aber alles Frauenbewegungen, die das System nicht grundsätzlich in Frage gestellt haben, sondern eine Gleichberechtigung innerhalb des herrschenden Systems gefordert hat. Und das hat eine Wende gegeben 1970, wo gleichzeitig mit dem Wachsen der nationalistischen Befreiungsbewegung auch die nationalistische Frauenbefreiungsbewegung gewachsen ist und 1970 das erste Mal eine revolutionäre Frauenorganisation gegründet worden ist, die Maki Baka, wo das System und die Strukturen grundsätzlich bekämpft haben. Die Frauenbewegung hat aber nicht lange funktionieren, weil 1972 das Kriegsrecht verhängt worden ist, wo alle legale Massenorganisationen illegalisiert worden sind und jede legale politische Arbeit praktisch unmöglich gewesen ist. Das hat geheißen, weil die Maki Baka, dass viele in den Knast gekommen sind, andere in die Berge gegangen sind von den Frauen. Dann war die ganzen 70er Jahre durch relativ ruhig gewesen, bis erst Ende 70er Jahre sind neue Frauenorganisationen auftaucht. Sind das die ersten gewesen? Zentrum für Frauenforschung und Filipina, eine Frauenorganisation von bürgerlicher Frauen. Und das Zentrum für Frauenforschung ist auch die Grossmutter von der Gabriela gsi, kann man so sagen. Aber gleichzeitig haben im 79 im Süden, also das war in Manila, im Süden von den Philippinen, in Mindanao, Frauen die Watch, das heisst Frauen für wirkliche Veränderung, gegründet. Und zwar haben sie das so gemacht, dass sie zuerst eine Frauenforschung gemacht haben mit Frauen oder die Situation der Frauen und mit den Frauen, die sie die Forschung durchgeführt haben oder die sie untersucht haben, gerade auch die Organisation gegründet. Und dann die Watch, sowie das Zentrum für Frauenforschung in Manila zusammen, haben dann beschlossen, im 1984 einen Kongress zu machen. Der Kongress sollte die verschiedenen Frauenorganisationen, die es bis dahin gegeben hat, zusammenführen und ihnen ein gemeinsames Ziel und gemeinsame Strategie verleihen. Es ist vielleicht noch zu erwähnen, dass im 1983 die Ninoy Aquino umgebracht wurde. Und hier sind viele Frauenorganisationen entstanden, auch so im Lauf vom Anwachsen der nationalistische Massenbewegung. So zum Beispiel Zamacanat, Frau von der städtischen Armenviertel, Zamaka, Studentinnen, aber auch die WOMB, das heisst Gebärmutter, oder dort mal hat es geheissen, Frauen für den Sturz von Marcos und Befreiung. Und also all diese Organisationen sind dann im 1984 zu einer Konferenz zusammengekommen und aus dieser Konferenz ist nachher die Dachorganisation Gabriela gegründet worden. Sie haben den Namen Gabriela bewusst gewählt in Anlehnung an die Bauernführerin Gabriela Silang als ihres Vorbild von der revolutionären Kämpferin. Und Gabriela selber steht aber auch für General Vereinigung oder Versammlung, die Frauen bindet für Integrität, Gleichheit, Befreiung und Aktion.
Du hast vorher erwähnt, Frauenforschung. Was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Weil da ist das ja jeweils eine sehr universitäre und intellektuelle Geschichte, wo jahrelang Daten gesammelt werden, Forschungen betrieben werden und dann ziemlich abstrakte Studien nachher rauskommen. Wie hat es das auf den Philippinen ausgesehen?
Das muss sich wahrscheinlich eher in Form von einem Frauendokumentationszentrum oder Frauenarchiv vorstellen, dass sie klar mal graben gegangen sind in der Geschichte der Philippinen, wo finden wir Frauen, aber auch die Situation jetzt untersuchen, wie sind Frauen unterdrückt und wie können sich Frauen aus dieser Unterdrückung heraus wehren.
Bye.
Jetzt fände ich es noch gut, wenn du mir zu der Frauenorganisation Gabriela erzählen
könntest. Ja, eine der besten Möglichkeiten natürlich, um die Frauenorganisation kennenzulernen oder einen Eindruck zu bekommen, wie sie arbeiten, war der 8. März, wo wir teilnehmen konnten. Dort sind wirklich all die verschiedenen Frauenorganisationen in Manila an der Demo gewesen. Das sind also eben, wie vorhin schon erwähnt, Zamacana, Zamaka, aber dann auch neuere Frauenorganisationen wie die Frauenkommission für Emigrantinnen, da ja sehr viele philippinische Frauen ins Ausland gehen arbeiten, nicht nur als Go-Go-Girls und Striptease-Tänzerinnen oder verkaufte pflegeleichte Ehefrauen, sondern auch als Krankenschwester, Haushaltsgehilfinnen und so weiter. Und wo diese Probleme vor allem angeht, dann die Konsumentinnenorganisation Bunso, die eine Organisation ist, die einerseits zum Beispiel Muttermilch geben, also den Kindern Muttermilch geben, fördert. Andererseits aber klar auch die Werbekampagne von einem Multi, wie zum Beispiel die Nestle, bekämpft und versucht, einen Gegenpol zu setzen oder überhaupt aufzuklären, was die machen. Ein anderes Thema sind die Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen gewesen, wo von der Menschenrechtskommission von Gabriela aufgezeigt werden. Dort vor allem natürlich die Vergehen vom Militär, die gegen politische Aktivistinnen gemacht werden, wie Folter, sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung, also Form von Folter gegen Frauen. Das ist klar aufgezeigt und dagegen protestiert worden. Ein weiteres wichtiges Thema ist immer die US-Base auf den Philippinen. Auf den Philippinen hat es rund 20 US-Basen, davon zwei sehr grosse. Die Luftstützpunkt und ein Marinestützpunkt. Und um die US-Base herum, also wenn sie die US-Base bekämpft, ist das klar immer in Zusammenhang mit Prostitution und in den letzten Jahren in Zusammenhang mit AIDS. Weil um die US-Base herum hat es, wie die meisten US-Basen außerhalb der USA, so richtige Sexstädte oder Sexgewerbe floriert einfach dort und das AIDS zum Beispiel kommt vor allem über die GIs, seit neuestem Mal über Touristen auf die Philippinen. Also auch das bekämpfen sie. Die Demo hat so ausgesehen, dass sie am Anfang Reden auf einem Platz gehalten haben und sie haben gesagt, dass sie sich bewusst worden sind, dass Kultur ganz ein wichtiger Faktor spielt in ihrem Kampf, speziell jetzt, wo Militarisierung sehr stark ist und sie viel durch Kultur, über Kultur können ausdrücken können, was sie sonst weniger gut könnten ausdrücken können. Seit da gehen sie ihre Demos immer mit einem riesigen Lastwagen und der ist dann gerade ihre Bühne und das haben sie auch dort so gemacht. Sie haben immer wieder zwischen verschiedenen Reden, wo sie die einzelnen Themen vom 8. März erklärt haben, kulturelle Darbietungen gemacht. Also die Darbietungen sind auch von den Massenorganisationen gekommen, so zum Beispiel von der Samakana, die ein Theater gemacht haben, wo sie aufzeigen, den Alltag einer Frau im städtischen Armenviertel und ihre Politisierung durch den Alltag und wie sie dagegen ankämpft. Etwas anderes, was sie gemacht haben, was auch für sie, wie sie später gesagt haben, etwas Neues war, ist so ein sogenanntes Sofortbild. Oder während Frauen ein kämpferisches Frauenlied gesungen haben, haben im Hintergrund andere Künstlerinnen ein Gemälde gemalt. Und als das Lied fertig war, ist dann auch das Gemälde fertig gewesen. Und sie ist verrückt, wie einfach aus einer weissen Wand auf einmal dann so eine kämpferische Frau mitten aus einer Gruppe von Frauen heraus entsteht.
Wie viele Frauen sind denn bei dieser Demonstration gewesen und wie war die Stimmung so gewesen? Also ist es vergleichbar mit Frauendemonstrationen da oder wie kann man sich das vorstellen?
Es sind im Ganzen etwa 3000 Leute an der Demonstration gewesen. Wobei zu erwähnen ist, dass auch einige Männer darunter sind. Also von dem her ist es nicht zu vergleichen mit unseren Demonstrationen in der letzten Zeit. Die Stimmung war im Gesamten sehr kämpferisch gewesen, vor allem als es dann von dem Platz weg durch einen März durch und dann auf die grossen Strassen gegangen ist durch die Stadt zum Präsidentschaftspalast. Wobei ich dort gefunden habe, die Präsenz von Männern, die mich da ja meistens sehr stört an Frauendemos, hat mich dort überhaupt nicht gestört, aus dem Grund, dass sich die Männer klar im Hintergrund gehalten haben und so ihre Solidarität kundgegeben haben mit den Frauen. Und das bestimmende Moment in dieser Demo waren eindeutig die Frauen. Und es war dann so, dass während der ganzen Demo war Kaschmir rum. Sie haben dann nicht die Strassen abgesperrt. Es hat also geheißen, man muss sich als Demo wirklich die Strasse erobern, muss die Autos selber absperren, dass die nicht mehr reinkommen. Und sie ist dann mit Parolen rufend zum Präsidentschaftspalast gegangen, mal rennend, mal marschierend. Das ist auch noch etwas, was mich fasziniert hat. Sie rennen ein Stückchen, dann marschiert es wieder und irgendwie gibt es der ganze Demo ein bisschen, also für mich ein kämpferischer Eindruck, in dem es immer ein bisschen im Lauf, also im Bewegung, viel Bewegung drin ist. Und das andere, was auch sehr wichtig ist, ist, dass sie total gut organisiert sind. Sie stellen sich vorne in Fünferreihen jetzt dort auf, in verschiedenen Blöcken. Auch die internationalen Gäste oder Gästinnen sind in einem Block gewesen. Und dann sind links und rechts Frauen, die einfach schauen, dass nicht irgendwelche Infiltratoren oder Infiltratorinnen in die Demo reinkommen, die auch schauen, dass immer schön alles aufgeschlossen ist, dass nicht irgendwo ein Auto zwischendurch fahren kann und natürlich auch anheizen, in den Parolen rufen.
Und Frauen laufen dann vor allem mit ihren Organisationen zusammen. Und was heisst denn das zum Beispiel für Frauen, die nicht organisiert sind? Nehmen die dann gar nicht teil an so Demonstrationen?
Ja, sie laufen vor allem mit ihren Organisationen zusammen. Ich denke, dass sie, die Frauen, die nicht organisiert sind, die können sich am Schluss anhängen, wenn sie wollen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es schwierig viele Frauen gehabt hat, die nicht organisiert sind. Etwas, was ich auch noch kurz möchte erwähnen, gerade wenn du von der Organisierung der Frauen redest. Sie hat eine neue Organisation gehabt, die sich an dem 8. März vorgestellt hat, und zwar die Frauen vom informellen Sektor, die auf der Straße Sachen verkaufen. Und die eine von diesen Frauen hat dann so eine Rede gehalten, wie sie sich organisiert haben und wie sie zum Beispiel einen Fonds gebildet haben, wo sie Geld ausleihen können, damit sie nicht mehr bei den Wucherern Geld ausleihen müssen, um ihre Stände aufzubauen. Und dann an dem Ort, wo die Demo stattgefunden hat, dort hat es ganz viele so kleine Stände rundherum gehabt, war nach dem Meer. Und dann haben sie gesagt, ja, habt ihr gehört, wie das die Frauen in diesem Quartier gemacht haben? Es wäre doch auch etwas Gutes für euch, das könntet ihr doch auch machen. Und es ist klar, dass die das alle mitgehört haben. Und auch durch das, dass die Frauen jetzt das sehr gutes Beispiel gezeigt haben, wie sie sich wirklich können durch Gemeinsamkeit und Organisierung helfen untereinander, sicher auch eine Ermutigung kann sein für die anderen Frauen dort. Noch ganz kurz vor dem Präsidentschaftspalast haben dann zwei Reihen Schmiers auf uns gewartet mit Stacheldraht. Aber das Ganze ist recht ruhig abgelaufen. Es ist dann dort nochmal eine Rede vorgetragen worden. Und dann hat man sich langsam aufgelöst. Und es ist natürlich auch, es ist immer ein mulmiges Gefühl vor dem Präsidentschaftspalast, weil im 87 sind dort bei einer Bauerndemonstration 19 Leute erschossen worden und etwa 100 verletzt worden, wo die Polizei einfach reingeschossen hat. Und das hat man ganz klar auch dort wieder gespürt.
Sind denn das vor allem städtische Frauen gewesen, die an dieser Demo teilgenommen haben? Oder hat es auch Frauen vom Land gehabt und sind die auch organisiert?
Ja, es sind vor allem die Bäuerinnen sind dort vertreten gewesen, dann weiter die Arbeiterinnen, die zum Teil aus den Industriequartieren kommen, die ausserhalb der Städte sind. Aber die Bäuerinnen sind natürlich nicht so stark vertreten gewesen, einfach mit ihrer nationalen Organisation, die AMIHAN heisst, das heisst gleichzeitig auch noch Samen. Das ist ein schöner Name. Aber ich denke, Bäuerinnen, oder das haben sie uns auch später erzählt, oder auch andere städtische Frauen aus anderen Städten, haben vor allem versucht, in ihren Städtaktivitäten zum 8. März zu machen, so dass zum Teil nicht unbedingt eine Demo, sondern einfach ein Veranstaltungstag oder ein Aktionstag. Und zum Beispiel in einem Ort, wo sie das erste Mal versucht haben, vor allem die Bäuerinnen, einen Aktionstag zum 8. März zu machen, sind dann auch eine Woche später die Frauen und 9 Männer dazu, die das organisiert haben, die das gerade am Auswerten waren, verhaftet worden. Also es ist auch ein Zeichen von der Militarisierung, die vorhanden ist.
Mhm. Und alle die Gruppen, die du jetzt, also die Organisationen, die du bis jetzt erwähnt hast, die sind alle in der Gabriela zusammengeschlossen. Jetzt, wie ist denn Gabriela strukturiert oder was sind die genaueren Zielsetzungen?
Ja, also die Gabriela sind zum heutigen Zeitpunkt 101 verschiedene Organisationen. Das sind einerseits die grossen Massenorganisationen wie die Bauern, also die Bäuerinnen, die Arbeiterinnen, das städtische Armenviertel Frauen und dann andererseits aber auch Serviceorganisationen wie solche, die versuchen, Unterstützung zu geben, Öko, sozialen Projekten oder Dokumentationszentren, Archivs oder Women's Crisis Center, das heisst das Zentrum für geschlagene Frauen oder für Prostituierten-Treffpunkte. Und zu der Zielsetzung der Frauen, von der Gabriela, hat Gabriela zwei wichtige Zielsetzungen. Und zwar das eine ist, dass sie eine Frauenbewegung sind innerhalb oder in Verbindung mit der nationalen Befreiungsbewegung für Gesellschaft, also für grundsätzliche Veränderungen innerhalb von der Gesellschaft. Das heisst, sie sind nicht eine separate, isolierte Frauenbewegung, die weg ist von der gemischten Bewegung. Das ist für sie total wichtig, weil sie sagen, dass der Kampf für eine soziale Veränderung ist eine Voraussetzung für die Befreiung der Frauen, lange aber lange nicht als Voraussetzung. Also soziale Veränderung allein, so wie es die Gemischten sehen oder die nationalistische Bewegung sieht, lange nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie mit dem Frauenkampf oder mit der Geschlechterfrage stellen, nicht warten wollen, bis die nationalistische Revolution quasi stattgefunden hat, sondern dass sie aus Erfahrungen, die in anderen Teilen der Welt gemacht werden, wo die Frauen stark an der Revolution teilgenommen haben, dann wieder an den Herd zurückgedrängt worden sind, dass es aus dieser Erfahrung ganz klar ist, dass sie schon jetzt die Frauenthemen oder die Frauenfrage stellen und auf diesen Themen schaffen, dass die Frauenunterdrückung bekämpfen. Das heisst für sie auch, dass das zum Teil gegen die kämpferischen Männer